wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Das Montagsspiel der zweiten Bundesliga bestritten am gestrigen Abend der 1. FC Nürnberg und der FC St. Pauli. Und am Ende stand es 1:0 für den FC St. Pauli. Ob das verdient war, wie es zustande gekommen ist, darüber spreche ich jetzt etwas parteiisch mit dem Moderator von unserer Sendung über den 1. FC Nürnberg mit Felix Amrain. Hallo Felix.
Hallo Andreas.
Felix, das Spiel ist 1:0 am Ende für den FC St. Pauli ausgegangen. Wir sprechen jetzt nur ein paar Minuten nach diesem Spiel. Kannst du überhaupt schon objektiv über das Spiel reden?
Nein, kann ich nicht. Ich bin noch etwas aufgewühlt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Denn der erste FC Nürnberg hat sich wieder in allerbester Clubmanier präsentiert und das Spiel am Ende völlig unnötig verloren.
Wie ist die Mannschaft ins Spiel gegangen? Man hatte vorher gehört, dass auf der Seite der Nürnberger ein paar Spieler gefehlt haben, zum Beispiel Kammerbauer, Alushi, Gislason, Kerk. Wie war die Mannschaft aufgestellt?
Ja, der Wechsel zum System 3-4-3, das hatte sich schon so ein bisschen angedeutet, da man in der Länderspielpause das gegen Dukla Prag unter anderem im Testspiel eingeprobt hatte und Michael Köllner da eben auch so ein Stück weit reagieren wollte auf diverse personelle Mangel, die sich aufgetan haben durch die Verletzung von Sebastian Kerk unter anderem. Dass jetzt Kammerbauer wegen Blinddarm-OP auch noch fehlte, war natürlich äußerst unglücklich, sonst hätte man sich da vielleicht auch anders entschieden. So war es dann letzten Endes eine Dreierkette aus Markreiter, Löwen und Everton, der sein Startelfdebüt dann gab, die letzten Endes hinten zugemacht haben. Davor dann Valentini, Petrak, Behrens, Leibold. Das sind allesamt Namen, die man dann in der Startelf erwarten konnte. Und davor dann eben Möwald und Sally. Dazu dann noch Tobias Werner, den man ja aus Stuttgart ausgeliehen hat als Kerkersatz. Insofern war dann schon, als man die Namen gelesen hat, klar, mit welcher Aufstellung oder mit welchem taktischen System da Michael Köllner versuchen wird, die St. Paulianer zu knacken.
St. Pauli spielte auf drei Positionen verändert. Olaf Janssen, der Trainer, brachte drei neu in die Startformation. Möller, Deli, Flum und Liedtke starteten für Boadus, der einen Außenbandriss im Knöchel hat, für Şahin und für Buchtmann. Auch der ist verletzt mit einem Bänderriss. Wie ging das Spiel los, Felix? Es war zu Hause. Die Nürnberger waren mit 7 Punkten aus 4 Spielen gestartet. Nicht so schlecht. Vielleicht den einen oder anderen Punkt zu wenig geholt. Wie ist das Spiel losgegangen?
Es ist alles in allem erstmal relativ ausgeglichen losgegangen. Man hat zwar in den ersten 10 Minuten sehr, sehr früh gepresst, sehr hoch gestanden und dann wirklich St. Pauli unter Druck gesetzt. Das hat auch 10 Minuten lang sehr, sehr gut funktioniert. Und dann hat man aber so ein bisschen den Faden verloren. St. Pauli ist besser in die Partie reingekommen, hat sich aus diesen Pressing-Situationen gut befreien können und hat dann ja die Partie tatsächlich eine Viertelstunde lang, so bis zur 25. Minute, würde ich sagen, sehr ausgeglichen gestaltet. Da gab es dann auch viel Mittelfeldgeplänkel, viele einfache Fehler auf beiden Seiten, muss man sagen. Und deswegen war es zu dem Zeitpunkt dann wirklich ein Duell auf Augenhöhe.
Ja, die erste Halbzeit ging ja relativ ereignislos zu Ende, aber die Nürnberger mussten schon in der 30. Minute wechseln. Hufnagel kam für Möwald. Was war da los?
Ja, Möwald hat sich in einem Zweikampf verletzt, wahrscheinlich am Oberschenkel. Es ist wohl irgendwas am Muskel. Das war natürlich dann gleich doppelt unglücklich, da Möwald bis dahin eigentlich eine recht gute Partie gespielt hat, sehr umtriebig war, sich nicht so richtig fest einer Position zuordnen ließ, immer wieder eben die Mitte dann auch verlassen hat, auf außen gegangen ist, von dort versucht hat, das Spiel anzukurbeln und ja, obendrein der aktuell torgefährlichste Nürnberger ist, hat bereits dreimal in dieser Saison getroffen. Und dann musste er raus, dann kam für ihn Lukas Hufnagel in die Partie. Und Lukas Hufnagel, der hat tatsächlich noch überhaupt keine Rolle gespielt in dieser Saison. Ich weiß nicht, ob er überhaupt schon mal im Kader stand. Ich würde jetzt zu Nein tendieren. Und ja, dann kam Lukas Hufnagel und mit ihm aber tatsächlich wieder viel Schwung in die Partie. Die letzte Viertelstunde wurde dann tatsächlich von Nürnberg bestimmt. Da drängten sie St. Pauli weit hinten rein. St. Pauli konnte sich überhaupt nicht mehr befreien. Nürnberg hatte dann richtig, richtig gute Chancen. Valentini hatte dann die Führung auf dem Fuß letzten Endes, als er ja, nach einem Pass mit Sali oder nach einem Pass von Sali wirklich frei im 16-Meter-Raum auftaucht, dann direkt vor Himmelmann steht, ihn tunneln möchte, obwohl er sich im Prinzip die Ecke aussuchen kann. Und Himmelmann, der bekommt noch die rechte Hacke irgendwie an den Ball. Ich bin ganz ehrlich, ich saß schon jubelnd auf dem Stuhl und dann war er eben doch nicht drin. Dazu dann kurze Zeit später nochmal, ja, eine Situation, wo Himmelmann auch gerade noch so den Ball auf die Oberkante der Latte lenken kann. Also da war wirklich Nürnberg drauf und dran vor der Pause. Dann eine gute erste Halbzeit oder zumindest keine schlechte erste Halbzeit zu veredeln, weil eben St. Pauli mit dieser nicht eingespielten Mannschaft große Probleme hatte, sich da hinten rauszuarbeiten oder sich zu befreien.
Die Halbzeit kam, so schien es, für St. Pauli zur rechten Zeit. Aber die Nürnberger drückten dann gleich wieder zur zweiten Halbzeit und dann gab es zu einem Zeitpunkt mehr Aluminium als in einem normalen Chemieleistungskurs. Was war da los?
Ja, da weiß ich auch nicht so richtig. Wahrscheinlich war das dann spätestens so der Moment, wo dem geneigten Clubfan klar wurde, da können wir heute noch lange spielen, da wird wohl nichts mehr passieren. Ja. Es war ein Freistoß von Valentini. Marc Reiter fackelt dann nicht lange, zieht ab, nachdem der Ball zu ihm kommt, knallt dann oben eben gegen die Latte. Man hat das dann in der Zeitlupe nochmal richtig gesehen, wie das ganze Tor schwingt. Also da war ein richtiges Pfund dazwischen oder dahinter. Und dann ja springt der Ball von der Querlatte eben nochmal zu Tobias Werner, der nimmt ihn aus der Luft direkt, dann klatscht er nochmal oben auf die Querlatte. Ja, das ist dann, weiß ich auch nicht, das sind dann so Spiele, da sitzt du irgendwie als Fan zu Hause vorm Fernseher oder bist im Stadion und weißt auch nicht mehr, was da noch geschehen soll, damit der Ball irgendwie reingeht. Und ja, letzten Endes war das dann so ein bisschen bezeichnend für die komplette Partie.
Ja. Du hast es gesagt, dem normalen Clubfan war dann relativ klar, ja gut, das gewinnen wir heute nicht mehr. Und dann kam, was kommen musste in der 63. Minute. Dann schlug Sobota zu. Wie ist das Tor passiert oder wie ist das Tor gefallen? War das eine unglückliche Aktion für Nürnberg oder war es gut herausgespielt von St. Pauli?
Es war, also unglücklich ist nett umschrieben, es war saudämlich. Würde ich jetzt zumindest in meiner aktuell aufgewühlten Verfassung noch sagen. Es ist ein langer Schlag von Himmelmann. Marc Reiter ist es letzten Endes, der in den Lauf von Sobota verlängert. Also der Nürnberger Verteidiger legt mit dem Kopf in den Lauf des St. Paulianer Spielers und dann ist auch noch Eduard Löwen zu spät da, kommt nicht mehr richtig in den Zweikampf und dann kann Sobota ja wirklich jede Ecke aussuchen. Da kann man dann vielleicht auch noch darüber diskutieren, ob Thorsten Kirschbaum da unbedingt 15 Meter vor dem eigenen Kasten stehen muss. Alles in allem ist das, ja, das ist eben genau das, was ich eingangs meinte. Das ist so eine typische Clubgeschichte. Wenn du so ein Tor siehst, dann weißt du, okay, beim ersten FC Nürnberg, da kehrt so langsam wieder Normalität ein nach einem guten Saisonstart. Jetzt, wenn es der Gegner schon nicht schafft, dann hauen wir sie uns zur Hälfte selber rein.
Haben denn die Nürnberger da noch Chancen gehabt? Ich meine, es waren ja noch 27 Minuten zu spielen. Ging denn da noch was oder war dann wirklich der Club so geschockt, dass da gar nichts mehr ging?
Ja, es war ein paar Minuten, war Durchschnaufen angesagt, glaube ich, bei Nürnberg. Und dann hat man tatsächlich nochmal versucht, da den Ausgleich und womöglich am Ende vielleicht auch den Siegtreffer zu erzielen. Direkt, ja, 5 Minuten später war es dann Petrak. Der hat aus der zweiten Reihe mal richtig abgezogen, aber da fehlten dann, ja, zumindest ein paar Zentimeter. Da rauschte der Ball am Tor vorbei. Kurz darauf war es dann wieder Himmelmann, der unter Einsatz, seines gesamten Körpers da den Einschlag im Tor verhinderte, dabei dann sich auch verletzt hat oder zumindest danach behandelt werden musste, weil Lukas Hufnagel, ich habe es im TV-Bild nicht so richtig gesehen, auch in den Wiederholungen nicht, aber er tritt ihm wohl dabei auf den Arm, musste deswegen dann behandelt werden. Aber da hat er auch in höchster Not dann eben für St. Pauli die Führung festgehalten. Man hat dann offensiv gewechselt bei Nürnberg. Teuchert kam, Ishak kam. Mit Ishak ein richtiger Stoßstürmer, den es vielleicht auch schon mal eher gebraucht hätte. Aber das ist dann im Nachhinein immer leicht zu sagen. Die ganz klaren Chancen gab es dann in den letzten 20 Minuten nicht mehr. Man hat irgendwie immer wieder versucht, nach vorne zu spielen. St. Pauli hatte dann auch so ein bisschen die zweite Luft nach dem Führungstreffer, kam besser hinten raus, konnte sich immer wieder ja so ein paar Kontersituationen erspielen, ohne dann da wirklich zwingend vor dem Kasten von Thorsten Kirschbaum aufzutauchen. Aber eben auch bei Nürnberg kam dann nicht mehr so richtig viel. Es gab noch eine ganz, ganz kuriose Szene, die zumindest im Live-Bild erstmal seltsam aussah. Da kommt Tobias Werner in den Strafraum. Dann ist der Ball irgendwie überall und doch nirgends. Ich weiß gar nicht, dann liegt ein St. Pauli-Spieler auf dem Boden, der hat auf einmal die Arme über sich, weil er den Hand wegzieht, damit es nicht noch Handelfmeter geben wird. Aber auch das war letzten Endes ja dann viel heiße Luft und wenig Ertrag. Insofern, ja, Nürnberg konnte dann nicht mehr so richtig nachlegen und keine packende Schlussoffensive mehr starten. Das war dann aber gegen clever verteidigende St. Paulianer, muss man auch einfach sagen, schwierig. Die haben das letzten Endes gut gemacht, haben die eine Situation, in der Nürnberg richtig gepennt hat, die haben sie ausgenutzt. Und ja, wenn du sie vorne nicht machst, kriegst du sie hinten. Also letzten Endes hat Nürnberg heute eine Lektion in Sachen Chancenverwertung erhalten.
Der FC St. Pauli gewinnt gegen den ersten FC Nürnberg und steht jetzt auf Platz 5 in der Tabelle. Das hätte auch der Platz vom ersten FC Nürnberg sein können. Du hast es gerade eben schon gesagt. Der Start der Nürnberger ist eigentlich sehr gut verlaufen, aber jetzt stockt es nach 5 Spieltagen wieder und man befindet sich im grauen Mittelfeld der zweiten Liga. Wie würdest du denn jetzt die Lage nach 5 Spielen einschätzen?
Ja, schwierig. Das Spiel heute war auf keinen Fall schlecht. Das Spiel war ein riesengroßer Fortschritt verglichen mit der Niederlage, die sie gegen Erzgebirge Aue kassiert haben oder in Aue kassiert haben. Da war Nürnberg tatsächlich einfach nur richtig, richtig schlecht. Das muss man dann auch einfach mal so beim Namen nennen. Insofern war das heute auf jeden Fall wieder ein Schritt nach vorne. Die Tabelle ist natürlich auch gerade so ein bisschen schwierig zu interpretieren. Man hat jetzt 7 Punkte. Damit hat man 3 weniger als der Zweitplatzierte als Darmstadt. Insofern ist die Tabelle halt auch einfach unfassbar eng. Also Darmstadt auf Platz 2 und Bochum auf Platz 12 trennen gerade mal 3 Punkte und 5 Tore. Das ist ja quasi nichts. Ja, der Saisonstart war natürlich gut, erstmal ja die ersten beiden Spiele zu gewinnen, auch im Pokal die Runde weiterzukommen. Das ja Unentschieden gegen Union ist sicherlich auch eines der besseren Spiele in der jüngeren Vergangenheit gewesen. Gerade in der ersten Halbzeit hat man da richtig ja dominant gespielt, zumindest 25 Minuten lang. Also Nürnberg zeigt, dass sie, oder die Mannschaft zeigt, dass sie durchaus mithalten kann, auch mit den großen Namen innerhalb dieser Liga. Jetzt müssen sie es halt konstant aufs Parkett bringen und sie müssen es halt in Abwesenheit von Sebastian Kerk aufs Parkett bringen, der wohl noch die komplette Hinrunde fehlen wird. Man hat Tobias Werner geholt, der hat heute sicherlich auch einen guten Einstand geliefert, aber man hat halt auch in der einen oder anderen Situation gemerkt, dass so ein Spielwitz, wie ihn Sebastian Kerk mitbringt, in der zweiten Liga ganz, ganz selten zu finden ist. Und dass sowas gerade gegen den eng stehenden und dicht gestaffelt stehenden Gegner wie St. Pauli das heute war, ja, dann Spiel entscheiden kann und dass sowas dann halt auch mal fehlt.
Jetzt geht's am Samstag nach Duisburg. Duisburg auch mit 7 Punkten gestartet. Ist ja durchaus dann schon mal so ein Spiel, wo man sagen kann, da ist schon der Druck da, um wirklich auch oben dran zu bleiben.
Ja, in gewisser Weise schon. Und die Marschroute ist ja ein Stück weit auch klar. Man hat schon irgendwie ausgegeben, dass man nach dem guten Saisonstart sich da im oberen Drittel auf jeden Fall sieht. Und man hat jetzt Duisburg ja schon mal bespielt im DFB-Pokal. Da hat man 2-1 gewonnen, nachdem man da 2-0 zur Halbzeit geführt hat und das Ding letzten Endes dann auch relativ routiniert runtergespielt hat. Geriet es da nie so richtig in Gefahr. Das war eben allerdings mit Sebastian Kerk, der damals beide Assists beigesteuert hat. Jetzt muss man mal gucken, wie sich das in Duisburg ja dieses Mal gestaltet. Die haben ja, wenn ich jetzt mich nicht ganz falsch an das vergangene Wochenende erinnere, dann furiosen Auswärtssieg in Bielefeld gelandet, ja. 4-0. Also Duisburg sicherlich mit Rückenwind aktuell, Nürnberg jetzt so mit dem kleinen Dämpfer nach 2 Niederlagen in Folge. Aber du hast natürlich nicht Unrecht. Da ist jetzt schon ein bisschen Druck da. Man möchte natürlich auch im Hinblick darauf, dass, ja, ich glaube, übernächste Woche dann das Derby schon ansteht, ja, sich ein bisschen Selbstvertrauen holen und dann, ja, vielleicht befreiter in das Spiel gegen Fürth gehen können. Also es ist noch Bochum dazwischen und dann am 8. Spieltag kommt eben die Spielvereinigung aus Fürth. Und ja, das ist in der jüngeren Vergangenheit nicht unbedingt eine Erfolgsstory in Nürnberg gewesen. Insofern ist es jetzt wahrscheinlich an der Tagesordnung, also erstmal wichtig, in die Tagesordnung wieder reinzukommen, Punkte gegen Bochum und gegen Duisburg mitzunehmen und dann schauen wir mal, was dann am 8. Spieltag da vonstatten gehen wird. Aber ja, mal gucken. Jetzt auf jeden Fall erstmal einen Haken an die Geschichte dran machen. Wenn man es ganz nüchtern betrachtet, war es alles in allem eine gute Partie, in der man vorne halt seine Chancen nicht genutzt hat und hinten einmal richtig gepennt hat. Und ich denke, Michael Köllner, der ja Fußball lebt, wie ich in den jüngeren oder in den ja, Jahren, seitdem ich den ersten FC Nürnberg wirklich richtig aktiv verfolge, wenige Trainer oder vielleicht auch keinen einzigen erlebt habe. Also Michael Köllner lebt diesen Sport und ich glaube, er kann das der Mannschaft sehr gut vermitteln und wird dieses Ergebnis einzuordnen wissen. Und dann dürfen wir gespannt sein, wie sich die Mannschaft gegen den MSV Duisburg am Samstag präsentieren wird.
Gibt es diese Woche noch eine neue Sendung Total Beglubbt?
Natürlich. Am Dienstagabend nehmen wir auf und folglich gibt es die dann Mittwoch zu hören.
Sehr gut. Das war Felix Amrhein, unser Moderator von Total Beglubbt, dem ersten FC Nürnberg Talk, mit seinem Fazit zum ernüchternden 0:1 zu Hause gegen den FC St. Pauli. Danke, Felix.
Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.